Wir sind ja am Wandern miteinander, oder? Tönt alle gern wandern. Ich nicht immer, aber immer wieder. Und das ist ja das Thema von unserer Serie über die Stufenlieder. Les Cantiques des Degrés en français, so eine Stufe um die andere nehmen. Oder der Song of Ascents auf Englisch. Es geht aufwärts. Und damals sind das so Pilgerlieder gsi, die Psalmen 120 bis 134 für Israel, wo mindestens dreimal alle Männlichen, und dann haben sie wahrscheinlich ihre Familien auch mitgenommen, nach Jerusalem gegangen sind zu den grossen Festen, um Gott anzubeten. Und wir kommen heute zur dritten Predigt in dieser Serie mit den Psalmen 124 und 125. Und wir dürfen sehen, die Lieder, die Reiselieder, die Pilgerpsalmen, wie man das sagen will, das ist auch für uns geschrieben worden. Wir als Gottes Volk sind heute auch unterwegs. Jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch, ich entschuldige mich. Und Entschuldigung, habe nicht mehr daran gedacht. Ja. Wir sind heute als Gottes Volk auch unterwegs. Jesus hat uns gesagt, komm, folge mir nach. Er geht voraus und wir wissen, das Ziel ist bei ihm in der Herrlichkeit des Himmels. Und jetzt haben wir noch unsere Füße auf dieser Erde. Nicht immer ist es sauber, wo wir durch müssen, aber wir dürfen miteinander gehen. Du bist nicht allein im Unterwegssein. Das ist auch etwas, darum stark zusammen. Ich möchte zum Anfang noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Es ist geschrieben worden, auch für uns heute. Und wie oft hast du uns schon Erfrischung, Ermutigung oder auch Wegweisung gegeben für unser Leben. Und wir bitten dich, dass auch heute dein Wort lebendig ist, dass dein Geist auch wirkt und uns dieses Wort aufschließt und wir es aufnehmen können. Schenk uns offene Herzen und dass wir jetzt auch in Gedanken und auch ganz hier sein können und hören, was du uns sagen willst. Wir loben und preisen dich für deinen Segen. Amen. Ist Gott für uns? Ist das sicher? Ein Frage- und ein Ausrufezeichen. Das ist das Thema des heutigen Tages. Und danke, du hast es schon gesagt. Was heißt es, Gott mit uns, Gott für uns? Was bedeutet das konkret? Wir alle sagen wahrscheinlich, ja, das weiß ich. Aber was macht es mit mir und was bedeutet es wirklich im Alltag? Ich lade euch ein, 2, 3 Entdeckungen zu machen gemeinsam. Steigen wir ein mit Psalm 124, ein Lied für die Pilgerreise von David. Wenn ich der Herr für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen, wenn ich der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten uns die Wasser fortgeschwemmt, der Wildbach hätte uns überströmt. Dann wären über uns gegangen die tosenden Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht zum Raub gab. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel. Aus der Schlinge der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott für uns. Wir wissen nicht genau, wann David dieses Lied gedichtet hat, aber es passt wunderbar in sein Leben hinein, mit all den Höhen und Tiefen. Und viele Menschen und wir heute auch könnten von Lebenserfahrungen erzählen, die anfangen, wenn nicht Gott für mich oder für uns gewesen wäre. Du hast uns vorher oder mit uns geteilt, die Prüfung, die ihr durchmacht als Familie, wir werden auch weiter an euch denken. Und da kannst du sicher auch aus tiefem Herzen sagen, wenn Gott nicht für mich, für uns, für meinen Ehemann gewesen wäre, ja. Was da alles hätte passieren können. Aber Gott hat geschenkt, dass er noch rechtzeitig im Spital angekommen ist und behandelt werden kann. Gott für uns. Ich möchte diesem Psalm diesen Titel geben und in den Versen 1 und 2 werden wir sehen, im ersten Teil dieses Psalmes, dass Gott für uns, das ist etwas Richtungsweisendes. Das gibt eine Ausrichtung, eine Orientierung und es liegt auch eine Dynamik da drin, Gott für uns. Das werden wir sehen. Gott für uns, die Verse 1 und 2, das ist in erster Linie einmal für Israel wie ein Grundbekenntnis des auserwählten Volkes. Gott für uns, sagen die Israeliten, denn er hat uns erwählt. Wir hatten nichts vorzuweisen, aber er hat in Abraham, Isaak und Jakob, unseren Stammvätern, den Anfang gemacht. Ohne Vorbedingung hat Gott dieses Volk für sich ausgesucht. Wir wissen nicht warum. Und Gott sagt, es ist wegen meiner Liebe zu diesem Volk. Das gilt bis heute. Und ohne Vorbedingung hat Gott dieses Volk Israel ausgesucht und bis heute durch eine ganz besondere Geschichte der Erwählung und Berufung geführt. Und bis heute steht über dem Land und Volk Israel das Bekenntnis der Herr für uns. Und das weist auch in die Zukunft. Denn aus Gottes Wort dürfen wir wissen, dass Gott sich seines irdischen Volkes Israel noch in besonderer Weise annehmen wird. Gott für uns ist aber auch für uns heute hier geschrieben, Gott sei Dank. Wir sind verloren, wenn es nicht dieses Gott für uns gäbe. Sind wir uns dessen bewusst? Wenn wir aber durch Gottes Gnade zu seinem Volk und zu seiner Familie gehören, dürfen wir mit diesem Gott für uns eine Tür aufstoßen, die uns ins Weite führt. Heraus aus aller Egozentrik. Eine Tür in die Weite, heraus aus aller Enge. Gott für uns, das öffnet auch dir im Leben eine Tür in Gottes Gegenwart hinein. Ich möchte das mit diesem Bild auch wiedergeben. Und die Reformatoren, so im 16. Jahrhundert kann man das nachlesen, die hatten eine besondere Liebe zu diesem Psalm 124, denn sie erkannten darin lateinisch das pro me, für mich. Gott ist pro, ein großes Plus über deinem, über meinem Leben. Das haben die Reformatoren vor allem wiederentdeckt und sie merkten auch, Gott ist nicht einfach so 0815-mäßig zu erkennen. Das lässt einem nicht kalt und unbeteiligt. Gott erkennen bedeutete für die Reformatoren, zu entdecken, dass Gott für uns ist. Luther hatte ja am Anfang seines Weges immer wieder diese Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie finde ich einen gnädigen Gott, der mich nicht verdammt verurteilt, zur Schnecke macht, sondern annimmt? Ich habe ja nichts vorzuweisen und mit aller Anstrengung schaffe ich es nicht. Und irgendwann ist ihm ja der Knopf aufgegangen und das war auch im Studium des Römerbriefes. Und genau in diesem Römerbrief steht dieser wunderbare Vers. Was sollen wir denn hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn alle für uns hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dieses Gott für uns. Hast du das auch schon ganz persönlich entdecken dürfen in deinem Leben? Reformation ist auch in deinem, in meinem Alltag immer wieder möglich und zwischendurch auch angesagt. Entdecken Gott für uns und einfach staunend anzubeten. Und Ich habe gesagt, das ist richtungsweisend und hat eine Dynamik. Es ist schön, dass vom, nur ganz kurz, vom Hebräischen her, das wurde ja in Hebräisch geschrieben, das Alte Testament, hat das Wort Sein, bedeutet immer ein Sein in Beziehung. Also ich kann jetzt sagen, ich bin so, ganz objektiv, ich bin, ja, so. Und wir oft denken, ja, ich bin und du bist und so. Das ist so etwas, wie jeder losgelöst von sich. Aber vom hebräischen Grunddenken her, dass die auch den ersten Teil der Bibel eigentlich imprägniert, ist das Sein immer ein Sein in Beziehung. Also wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin, dann heißt das, liebe Leute, ich bin in Beziehung zu euch. Liebe Frau, lieber Mann, ich war schon immer für dich, dir zugewandt. Lieber Mann, liebe Frau, ich werde immer für dich da sein. So, das kann man immer so, ist alles möglich, das so zu übersetzen, ich bin, der ich bin. Es ist immer ein Sein in Beziehung. Und das wird jetzt hier noch verstärkt in Vers 1 und 2, wo es heißt, wirklich noch für uns, für oder mit uns. Und es wird zweimal gesagt, Vers 1 und 2. Das heißt, wir dürfen restlos sicher sein, dass es so ist. Und auch noch mal ganz kurz, aber nur hier, dann höre ich auf damit. Ist eben schön im Hebräischen dieser Schatz manchmal, den man entdecken darf. Dieses für oder mit uns hat eben eine richtungsweisende Funktion. Also auf die Frage, wo ist Gott? Dann darf man hier mit diesem für uns die Antwort geben, ob du gerade vorwärts läufst, blockiert bist im Leben, ob du den Rückwärtsgang einlegen musstest, weil so viel Widerstand da ist in deinem Alltag, ob du gerade schnurstracks auf dem Weg ans Ziel bist oder einen großen Umweg machen musst, war ja vor einer Woche das Thema mit Doro Kröcker. Gott ist schon auf dem Weg zu dir. Kein Hindernis, keine Distanz, kein Umweg hindern ihn daran, zu uns zu kommen. Das liegt in diesem Wort drin, das für uns. Es ist immer schon eine Richtung da, zu uns hin, von Gott her zu uns hin. Ich hoffe, das klingt nicht zu theoretisch. Also noch prägnanter, Gott als Retter kennt eigentlich nur eine Richtung, hin zu dir, hin zu uns, uns zugewandt, von Anfang bis zum Ende. Das ist sein Sein. Merken wir das? Es ist eine ungeheure Tiefe und Wucht da drin. Und in diesem zu uns hin, da wird er sich mächtiger weisen, denn wir sind sein Volk. Also mich lässt er staunen und anbeten. Und das Zweite noch, dieses für uns hat auch eine Dynamik. Da dürfen wir ebenso staunen und anbeten. Etwas hat sich in Bewegung gesetzt. Denn wenn Gott da ist und ich da und er mir zugewandt ist für uns, heißt das, da ist schon etwas unterwegs. Seine Hilfe hat sich in Bewegung gesetzt. Oder Gott ist in Bewegung für uns. Er lässt sich bewegen durch und wegen uns. Also dass Gott für uns ist nie etwas Statisches. So schön, das ist immer gleich. Es ist immer eine Dynamik, eine Bewegung. Ist nicht aufzuhalten. Das ist ein Zug, den kannst du nicht bremsen. Das ist so schön, oder? In deinem Alltag, wenn die Probleme wieder mal übermächtig werden, so, boah, dieser Express von Gott, der da kommt. Tonnenweise Hilfe und Rettung. Für dich, oder? Rudi, wo du bist und wie es dir gerade geht. Also, ich finde das mega ermutigend. Genau. Also wir als sein Volk sind immer das Ziel seiner Bewegung. Also wenn er ein Zielfernrohr hätte, wohin ziele ich mit meiner Rettung, meiner Hilfe? Auf dich, also positiv, oder? Da ist die ganze Fülle, die Kraft, das hat im Kern eigentlich nur einen Sinn, wir. Alles andere ist wie sekundär oder gruppiert sich um uns herum. Wir und unsere Situation motivieren den großen, ewigen, allmächtigen Gott, sich in Bewegung zu setzen und uns zu helfen. Und das kommt immer umfassend, rechtzeitig und treu. Und das für immer. Also das kann man nicht toppen. Ich finde, das kann kein anderer toppen, auch kein irgendwie Religionsführer oder so. was das ist, diese Dynamik zu uns so. Das ganz kurz hoffentlich zu den Versen 1 und 2. Dann der mittlere Teil des Psalms, die Verse, ja, der Vers 3 bis 5, das sind ja so eine ganze Serie von Gottes Erfahrungen. Und da möchte ich sagen, Erfahrungen mit Gott bringen uns weiter. Und merken wir, es sind ja hier ganz schlimme Erfahrungen. Da werden Tiere, ein Bild von Tieren, die verschlingen. Der Löwe, den wir gesehen haben, der kann ja auch verschlingen. Oder wir sehen so tsunamimäßig oder ein Erdrutsch und ein Bergbach, der überfließt. Oder wie ein Saasgrund, glaube ich, letztes Jahr. Die Hälfte des Dorfes einfach zugedeckt mit Schlamm. Und das ist so ein Bild, oder? Und in diesen solchen Erfahrungen ist Gott nicht abwesend, das dürfen wir hier sehen. Er war und er ist gegenwärtig, auch in diesem Schwierigen. Und darum ist das eine Erfahrung mit ihm, die uns weiterbringt. Ich weiß nicht, was du für tiefgreifende Lebenserfahrungen gerade durchmachst. Also das Leben fordert uns ja immer heraus und überfordert uns auch. Und wir müssen zwischendurch auch, ich auch, einfach nüchtern mal akzeptieren, auch im Glauben werden wir mit Gott in Schwierigkeiten hineingeführt, in Bedrängnisse. Niemand von uns geht so als Überflieger durchs Leben, also ich zumindest nicht. Und hier hat man den Eindruck im Psalm 24, da schlittert ein Gottesmensch von einer Krise in die andere. Und wenn wir uns das biblische Zeugnis des Alten Testamentes mal vergegenwärtigen, dann können wir keinen Menschen, auch wenn er noch so treu war, nennen, der nicht mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Der Mose, der hatte seine Dellen. Der Abraham, der musste unten durch. Der Elia hatte sein Burnout. Auch ein Daniel verlor die ganze Kraft. Das sind Beispiele, damit wir heute nicht verzweifeln, wenn es einmal wieder so richtig rüttelt und schüttelt im Leben und unten durchgeht. Das gehört dazu. Und da stehen vielleicht Menschen auf und sind gegen dich, gegen uns. Und weil wir zu Gott gehören, es kann sein, dass da Leute ganz tierisch brutal mit dir umgehen. Und dann hast du irgendwann den Eindruck, ich schaff's nicht mehr, das ist mein Untergang, Verse 4 und 5. Und was jetzt? Untergang oder Befreiung? Was entscheidet darüber? Ob du jetzt in der Krise untergehst oder aufwärts gehen darfst durch die Krise mit Gott. Der Unterschied ist das Wenn, das wir in den Versen 1 und 2 gelesen haben. Wenn nicht, das sind die entscheidenden Gotteserfahrungen im Leben. Also alles spricht dafür, dass du am Ende zugrunde gehen wirst, Vers 3 bis 5. Aber dann sprich mit dem Psalmisten die Verse 1 und 2 ganz persönlich nach. Und sie können auch zu deinem Gebet werden. Was wäre gewesen, wenn Jahwe, wenn Gott nicht da gewesen wäre für uns, mit mir, mit uns? Dieses Gott für uns, dieses Gott mit uns, das macht den Unterschied. Und kannst nicht auch du erzählen von deinem Leben, von so schwierigen Situationen, wo Gott dir neue Kraft gegeben, dir deine Schuld immer wieder neu vergeben hat oder uns den nächsten Schritt auf dem Weg gezeigt hat? Oder plötzlich eine Situation sich überraschend gewendet hat und du durch warst nachher. Wer Gott für mich und für uns war, mitten in der Wirklichkeit des Lebens, das soll uns immer wieder zum Staunen über ihn und in die Anbetung zu ihm führen. Und darum schließt dieser Psalm mit einem wunderbaren Finale, Vers 6 bis 8. Es gibt einen Namen, der hilft. Also der richtungsweisende Anfang und diese Gotteserfahrung in der Mitte des Psalms führen uns jetzt zum Bekenntnis Baruch Yahweh auf Hebräisch. Gepriesen sei der Herr. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, Vers 6 bis 8. Es gibt einen Namen, der hilft und auf diesen Namen setzen wir, Wir gehen all in mit diesem Namen und mit ihm haben wir den stärksten Bündnispartner mit im Boot. Wenn wir mal so zurückblicken in unser Leben, ihr alle habt ja einige Jahrzehnte schon, wo ihr eigentlich erzählen könnt. Wenn wir zurückblicken, staunen wir doch über die Gnade. Denn wir sehen Herausforderungen, die unser Leben bedroht haben, Krisen, aber ebenso Gottes Gegenwart und Führung, gerade in den Krisen. Und dass er in meinem ganzen Leben immer der Treue war. Das wunderbare Lied. Mein ganzes Leben warst du treuer. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich lebe, solange ich atme, singe ich von deiner Güte. Oh Gott, so, glaube ich, so geht dieses Lied. Es ist genau das. Du blickst zurück, du nimmst das Schwierige wahr. Du sagst, jawohl, das war schwierig. Jawohl, die waren fies mit mir. Jawohl, da war ich überfordert. Jawohl, da hätte ich mir beinahe eine Kugel gegeben. So. Da hat nicht viel gefehlt manchmal. Kenne ich auch. Und dann die Treue Gottes, der für uns war und mit mir gewesen ist. Und das haben schon Patriarchen bekannt. Ich glaube, es war ein Jakob. Am Schluss seines Lebens, ich glaube, es ist in 1. Mose 31 dort, wo er sagt, wenn ich Gott mit mir gewesen wäre, ich wäre zugrunde gegangen. Und dieses Gott für uns, das wir eben auch in Römer 8, Vers 31 wiederfinden, das entscheidet über Untergang oder Aufstieg, auch in meinem, deinem Leben. Das ist entscheidend. Und es ist ein Lied des Hinaufgangs, ein Stufenlied, dieser Psalm 124. Kein Untergang, trotz Krisen, Stufe um Stufe höher, auch in deinem Leben. Warum? Weil Gott mit uns, für uns ist. Und so ehren wir diesen Gott. Er sei gepriesen, gelobt, denn er ist der Schöpfer und sein Name, der Name der Hilfe, den kennen wir. Der Name der Hilfe, der über alle Namen strahlt. Was ist das für ein Name? Es ist der Name Jesus. Und der Name Jesus bedeutet ja, vom Griechischen oder vom Hebräischen ins Griechische hinüber, kann man sagen, Gott rettet, Gott ist Rettung. Das ist genau das Thema. Gott für uns, Gott mit uns. Das ist konzentriert im Namen Jesus. Und darum heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist kein anderer Name, in keinem anderen das Heil. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben und durch ihn müssen wir gerettet werden. Es gibt keine zweite Rettungsmöglichkeit. Der Name Jesus. Und wir sollen immer wieder bekennend aussprechen, denke ich, auch vielleicht am Schluss eines Tages, wie in den Versen 6 bis 8, was wir an unserem Gott haben. Dieses Finale von Psalm 124, das müssen wir nicht verschieben, bis wir dann mal bei ihm im Himmel sind. Wir können jetzt schon damit anfangen und es einüben im Alltag. Beginnen wir doch den Tag mit der richtungsweisenden Proklamation, Gott ist für mich, wenn du morgen aufstehst. Beginn doch den Tag mit diesem Gebet. Und dann in allem Leben des Tages morgen vielleicht merken, das sind auch Erfahrungen mit Gott, die mich weiterbringen. Und dann beendest du den Tag, deinen Tag mit einem Lobpreis und Dank an den Vater. Und das ist persönlich und auch gemeinsam möglich. Baruch Yahweh, gepriesen sei der Herr und der Name der Hilfe, Jesus, wird gelobt. Gott für uns. Noch Psalm 125, nicht mehr lange. Ein Lied für die Pilgerreise, die auf den Herrn vertrauen sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig feststeht. Jerusalem, so wie Berge es rings umgeben, so schützt der Herr sein Volk ringsum, von heute an bis in alle Zukunft. Denn der Herrscherstab der Gottesfeindschaft darf nicht regieren über das Erbe der Gerechten. sonst strecken die Gerechten auch noch ihre Hand aus und beteiligen sich am Unrecht. Tu Gutes, Herr, denen, die Gutes tun und denen, die ein ehrliches Herz haben. Doch die, die krumme Wege einschlagen, lässt der Herr ins Unglück laufen mit denen, die Böses tun. Friede über Israel, oder wir können auch sagen, Friede breite sich aus über Israel, ein Prozess. Diesem Psalm möchte ich die Überschrift geben, sicher. Und Vers 1 und 2, da geht es um die Frage, 100% auf Gott vertrauen. Und das hat Folgen, das werden wir sehen. Unverwüstlich und sicherer geht nicht. Also Gott als Halt und Schutz seines Volkes. Geschrieben wird hier vom Berg Zion, das ist ja diese Erhebung in der Stadt Jerusalem, wo der Tempel gebaut wurde. Und in den Psalmen heißt es, dass Gott Zion erwählt hat, um dort zu wohnen. Der Ort, wo er mit dem Volk, mit Menschen zusammenkommen wollte. Und manchmal heißt Zion, steht auch für die ganze Stadt Jerusalem. Es gibt ja mittlerweile in Jerusalem heute auch einen zweiten Berg Zion, wie man sagt. Also die, die schon dort gewesen waren, wissen das besser. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Es geht darum, dass gesagt wird, das ist ein Berg und das Eigentliche eines Berges ist, das ist unerschütterlich, nicht wahr? Und es wird gesagt, die, die 100% auf Gott setzen, auf den Herrn vertrauen, die sind unerschütterlich. Und nicht aus eigener Kraft, aber weißt du, dieses Unverwüstliche, das ich hier geschrieben habe? Oder ich hatte meinen Dozenten im Theologiestudium, der sagte, das war ein Deutscher, sagte, Gottes Wort, die Bibel, ist unkaputtbar. Ich liebe dieses Wort, unkaputtbar. Das kannst du nicht kaputt machen. Und man hat ja versucht, die Bibel auszurotten und alles, das geht nicht. Es ist unkaputtbar. Und Leute, die wirklich 100% auf Gott setzen, die sind unverwüstlich. Die kannst du nicht klein kriegen. Die haben am Schluss irgendwie das letzte Wort, oder Gott hat das letzte Wort dann in ihrem oder durch ihr Leben. Und das soll uns ermutigen, weil so vieles bewegt sich ja im Moment. Und wir sagen ja oft so den Satz, das einzige Konstante ist der Wandel, nicht wahr? Du musst die Arbeitsstelle wechseln, du bist über 50, hast Angst, werde ich beim nächsten Abbauschritt auch rauskomplimentiert in meinem Unternehmen und so. Dann hast du, oder hatten wir während des Lockdowns plötzlich in kürzester Zeit, merken wir, wie unser Leben bestimmt wird, fremdbestimmt wird. Du darfst nicht mehr einkaufen gehen, darfst nicht mehr in die Gemeinde gehen, darfst deine Familie nicht mehr treffen, Geburtstag feiern darfst du nicht mehr, nur für dich allein und so weiter. Und das war einfach plötzlich möglich. Das ist so vieles, hat sich in so kurzer Zeit, oder jetzt auch im Moment mit dieser künstlichen Intelligenz, das macht so vielen Leuten Angst, weil du weißt nie genau, aus welcher Quelle das kommt. Du gibst eine Frage ein, es kommt eine Antwort, denkst, boah, das ist noch cool. Aber meine Frage ist immer, aus welcher Quelle kommt denn das? Wer hat das geschrieben? Wo haben die angezapft, oder? Und das lässt sich nicht nachverfolgen. Und darum ist das so gefährlich, oder? Weil da kann man eine ganze Welt irgendwann manipulieren, indem man dann die Antworten so färbt, dass die Leute irgendwann auch so denken vielleicht. Ich sage nur, es gibt so vieles heute, das in Erschütterung ist. Und es gibt auch Lebensereignisse persönlich, die uns erschüttern können. Ihr wisst es, meine Mutter hat sich eines Tages das Leben genommen. Und sie war Christin. Und das hat mich, uns als Familie, zutiefst erschüttert. Und ich habe über 10 Jahre gebraucht, um das einigermaßen konstruktiv verarbeiten zu können, mit ganz viel Hilfe von außen. Das kann es immer wieder geben, so erschütternde Ereignisse im Leben, wo einfach alles wie bricht und kaputt geht und alles an was du dich bis jetzt gehalten hast, lässt nach. Und jetzt heißt es, wenn du auf Gott vertraust, das ist ein Halt, der hält, wenn nichts mehr hält. So, dann bist du unverwüstlich. Also ich finde, klar, es ist eine steile These, aber lassen wir uns doch darauf ein, einfach auf Gott zu setzen und überlassen ihm den Rest. Und nicht sagen, ja, ich will jetzt mal schauen, ob ich unverwüstlich bin oder nicht. Nein, das ist sein Job, oder? Unsere Aufgabe, oder er lädt uns ein, vertraue mir einfach ganz, weißt du. Mit dem Kleinen, mit dem Großen. Auch da, wo du denkst, das bringt doch nichts. Doch, vertraue auf ihn. Bete weiter vielleicht für eine Person. Wir haben auch etwa 7 Jahre für eine Person gebetet. Und dann hat sie nachher zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Und vielleicht betest du schon viel länger für jemanden. Bete weiter. Vertraue 100% auf Gott. Und er schaut dann, dass das unverwüstlich ist. Das ist sein Job. Und sicherer geht nicht, das sehen wir in Vers 2, dass Gott um sein Volk ist. Wir haben im Psalm 124 gehört, er ist mit uns, er ist für uns. Und hier noch die Umarmung Gottes im Alltag. Rahel, wenn du ins Flugzeug steigst, du gehst als Umarmte deines himmlischen Vaters und bleibst umarmt in diesem fernen Japan, in dieser anderen Kultur, bis du wieder hier bist. Voilà, Halleluja, so in diesem Segen darfst du gehen. Du bist umarmt, sicherer geht nicht. Voilà, gilt auch für dich, aber Gott sei Dank auch für mich und für uns alle. Auch für deinen lieben Ehemann. An den vielen Schläuchen im Moment, das tut mir sehr leid. Sicherer geht nicht, auch dort ist er in Gottes Hand und umgeben, in den Armen seines Vaters. Das darf uns ermutigen. Und ich würde sagen, der Punkt 2, das ist ein Rundumschutz für immer. Du hast ja so Versicherungsbroker, die kommen und sagen, Rundumschutz, oder? Also Lebensversicherung, Todesversicherung, alles, so ein Käse, oder? Und dann Hausversicherung, Motorradversicherung, wenn du stürzt oder wenn du nicht stürzt und alles, einfach alles versichert, Rundumschutz. Ja, die können ja gar nichts versichern, die zahlen dann vielleicht einen Teil des Schadens, aber den Schaden verhindern können sie nicht. Aber der göttliche Rundumschutz, der kann verhindern, alles, muss nicht, aber kann. Sicherer geht nicht. So. Und dann die zweite Ermutigung in diesem Psalm, Vers 3. Das ist im Zusammenhang mit einer Frage, wer darf denn bestimmen? Denn es geht hier im Vers 3 um eine Fremdherrschaft. Der Herrscherstab der Gottesfeindschaft. Also Feindschaft gegen Gott und sein Volk, Schlechtes in all seinen Ausprägungen. Alles, was in den Augen Gottes irgendwie falsch ist oder unvereinbar mit ihm, das hat heute so viel Macht. Und Vers 3 sagt eigentlich, nein, das soll nicht sein. Aber wir heute im Unterwegssein, auch als Gottes Volk, wir leben doch in solchen Umständen. Da bestimmen andere und machen Druck. Und wir nehmen in so vielem diese zerstörerische Herrschaft, die noch da ist, war und Jesus Christus hat von ihm gesprochen und gesagt, es ist der Fürst dieser Welt. Und damit meint er den großen Gegenspieler Gottes. Jawohl. Er darf noch in einem gewissen Maß heute herrschen. Und haben wir doch auch Acht auf diesen Einfluss der Gottlosigkeit, der sich zum Teil ganz perfid auch in unser Leben einschleichen will. Dass wir plötzlich zweifeln an Gott, dass wir nicht mehr mit ihm rechnen, dass wir denken wie die Menschen um uns her. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das wollen wir nicht vergessen. Und darum beten wir auch im Vater unser, dein Reich komme. Und in diesem Vers 3 dürfen wir eigentlich hinten oder unterlegt das eben sehen, dein Reich komme. Dass es nicht nur ein Wort ist, das ich bete, dass es meine Lebenshaltung ist. Herr, deine Herrschaft, der Gehorsam dir gegenüber, sich auch unter deinen Herrschaft Schutz zu stellen, das soll mein A und O sein im Leben. Vom Aufwachen bis zum Schlafen und auch nachts, wenn ich schlafe. Du sollst bestimmen. Dein Reich komme. Und noch das Letzte, Vers 4 und 5. Das ist da fast ein bisschen klingt ein bisschen märchenhaft, könnte, aber es ist es nicht. So ein gutes Leben voll Frieden, oder? Tue Gutes, Herr, denen, die Gutes tun und denen, die ein ehrliches Herz haben, denkst du vielleicht, ja, das hat ja ein Hiob gemacht, aber der hat doch nichts Gutes erlebt. Der war ja so krank, so lange musste er unten durch. Aber bei ihm ist es so, dass Gott sein Ende mehr gesegnet hat als den Anfang. Und wisst ihr, entscheidend ist, glaube ich, nicht, wie wir anfangen im Leben. Ist zwar auch wichtig. Entscheidend ist immer das Ende. Schau das Ende von Leuten an. Und Hebräerbrief sagt uns, schaut auch das Ende eurer geistlichen Führer an. Und wenn da etwas Vorbildhaftes drin ist, ahmt diesen Glauben nach. Nicht ein Copy-Paste, aber lasst euch einladen, auch euch so für Gott hinzugeben. Entscheidend ist immer das Ende. Und es gibt Leute, da muss man sagen, die sind am Ende gescheitert. Da hast du erfolgreiche Manager und strahlende, auch Frauen vielleicht, die in den Social Medias Millionen von Followern haben und so weiter. Und am Schluss des Lebens musst du fragen, was bleibt denn übrig? Nichts. Kannst keinen einzigen Follower mit hinübernehmen in die Ewigkeit. Da gehst du ganz alleine rüber, oder? Und ich möchte nicht am Ende scheitern. Die Guten, ein gutes Leben. Die Guten sind immer aus der Gnade Gottes gut. Das wollen wir festhalten. Und authentisch leben, also ehrlich leben, Vers 4, das hat Verheißung, weil Gott Freude hat an der Wahrheit im Innern. Weg mit der Maske, fort mit der Heuchelei. Ich will nichts zu tun haben mit trügerischen Fassaden. Ja, mir geht's gut und dabei geht's mir SCH oder so. Es geht mir nicht gut. Ich kann auch sagen, danke, heute habe ich es gerade schwierig. Ich bin froh, wenn du für mich betest. Ich möchte im Moment nichts mehr dazu sagen. So, das darf man sagen, das ist ehrlich. Aber nicht so etwas trügerisch nach vorne aushängen und hinten durch ist alles leer. Und dann das Herz, oder? Denen, die ein ehrliches Herz haben, das Herz als Zentrum meiner Persönlichkeit, da, wo ich wegweisende Entscheidungen treffe, da soll es hell sein, transparent, aufgeräumt. Soll Gottes Geist alles ausfüllen können. Und dann lebe ich von innen nach außen ehrlich und glaubwürdig. Ich stehe auch dazu, da habe ich ein Problem, habe ich eine Baustelle, aber ich arbeite dran und ich bin ein Kunstwerk in Arbeit. Ein Meisterstück Gottes in Arbeit sind wir alle. Kannst dir was umhängen um den Hals? Under construction, lifelong. Das ist schön, das ist Würde, denn das Ziel Gottes mit dir ist noch nicht ganz erreicht, aber du bist auf dem Weg dorthin. Ehrlich und glaubwürdig von innen nach außen leben. Und dann darfst du von Gott her mit allem Guten rechnen und auch mit seinem Frieden. Also sein Friede soll sich auch unter uns ausbreiten, in deinem Leben ausfüllen, auch in deinem Innern, als ein lebenslanger Prozess, der spürbare Kreise zieht. Sind das nicht ermutigende Impulse aus diesen Reisepsalmen? Natürlich auch Fragen zum Nachdenken. Und ich möchte zum Schluss, ihr wisst es langsam, noch ein paar Takeaways mitgeben. Ich drucke sie ja nicht aus, man darf das gerne auch fotografieren oder allein oder in einer Gruppe dann vertiefen. Das erste, dieses Gott für uns. Was ändert in meinem Alltag mit diesem Gott für uns? Und ein zweites, bin ich auch für meinen Nächsten, wie Gott für ihn ist? Also das finde ich noch so eine, ja, lohnt sich darüber nachzudenken. Wie oft bin ich gegen jemanden? Plötzlich bin ich gegen meine Frau, die hat mich verrückt gemacht und so. Nee, ich habe mich verrückt gemacht, ist ja gleich. Und da bin ich gegen irgendjemanden, denke so ein fieser Typ, aber Gott ist ja für ihn. Also was habe ich da gegen ihn zu sein? Aber es ist noch eine steile Herausforderung, finde ich. Wir dürfen ja Gott hier auch um seine Hilfe bitten. Bin ich für meinen Nächsten, wie Gott für ihn ist? Und dann, das ist sowas, was bestimmt mein Denken stärker? Alles, was hätte sein können oder Schlimmes passieren oder was mit Gott da ist? Psalm 24, Vers 6 bis 8. Gepriesen sei der Herr, er hat uns nicht untergehen lassen, er hat uns gerettet wie ein Vogel vom Vogel aus der Schlinge und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und wisst ihr, es ist jetzt nichts Christliches, aber man hat mal von Psychologen eine Untersuchung gemacht. 80% von Gedanken, wo du dir überlegst, was könnte passieren, das könnte das Schlimmste sein, 80% von dem trifft gar nie ein. Es hat nichts mit christlich zu tun, das ist im Fall so. Das heißt, wir machen uns viel zu viel Gedanken, was alles passieren könnte und ins Latz könnte rauskommen und das geht sicher, der Schuss geht hinten raus und das mache ich nie, das schaffe ich nie und so weiter. 80% von diesen Gedanken, das trifft nie ein. So. Also ich habe das noch ermutigend gefunden, es ist nicht biblisch begründet, aber hier in diesem Psalm 24 geht es genau darum. Und was bestimmt mein Denken stärker? Weil mit dem Denken fängt es an. Wenn deine Gedanken auf Gott ausgerichtet sind, wenn da Vertrauen ist, dann hast du nicht eine negative Brille an. Aber ich muss auch jeden Tag das Neue für mich durchbuchstabieren. Es gelingt mir nicht immer. Aber für diese Veränderung darf ich doch beten. Herr, lass mich mehr sehen. Ja, du bist da. Wisst ihr, dieser Junge, der da mit Elia am Morgen rausschaut und Chef, es ist fertig, wir sind verloren. Und dann betet Elia, er öffnet ihm die Augen. Was sieht er nachher? Dass Gott sich, der hat eine Umarmung aus Feuer und Engeln da rumgelegt. Alles ringsum vor Streitern. Boah, und das war die Realität Gottes. Und dann musste der keine Angst mehr haben. Was könnte jetzt alles passieren? Also das finde ich schön. Und für diese Veränderung dürfen wir beten. Und dann 100% auf Gott setzen, das haben wir im Psalm 125 gesehen. Was heißt das ab heute für mich? Es soll in unser Leben hineinkommen. Und dann die Frage war, wer bestimmt in meinem Herzen? Wer hat da die Herrschaft? Wer hat das Sagen? Wer führt das Zepter? Bin ich das? Ist das der Feind? Oder ist es der Friede Gottes? Entscheide in euren Herzen, heißt es, glaube ich, im Kolosserbrief. Und das Letzte, ein gutes Leben voll Frieden. Das haben wir ja gesehen am Schluss vom Psalm 25. Ist das Wunsch oder Wirklichkeit bei mir? Also so kann man noch ein bisschen, wenn man will, darüber nachdenken, das vertiefen. Gott möge uns reich segnen. Er ist für uns und das ist sicher. Und jedes Mal, wenn es eine Frage wird, ja, ist das wirklich ganz sicher, dürfen wir bitten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.